Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Was der Beruf aus uns macht, die Folgen der Deformation professionell. Ein Feature von Heiner Kiesel.
Also selbst Handwerker könnten ein Land nicht ganz anders machen, wie es jetzt ist. Vielleicht würden manche Entscheidungen schneller und pragmatischer fallen.
Und die Sozialisationshypothese dagegen würde sagen, dass eben im Laufe der beruflichen Ausbildung und der Berufspraxis sich die Werte des Individuums den organisationskulturellen Werten anpassen.
Welche Bilder, Deutungsmuster führen dazu, zu diesen Zuschreibungen und wie kommen die zustande und welche Berechtigung haben die?
Das ist natürlich nicht der Originalzustand.
Halle an der Saale. Wir sind in einem langgestreckten Zweckbau.
Hallo.
Er gehört zum Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Hier ist der Arbeitsplatz von Jörg Orschied.
Ich bin der Anthropologe, Referent für Anthropologie am Landesamt und bearbeite in Forschungsprojekten menschliche Skelettreste.
Was soll das, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Alte Knochen, Steinzeitmenschen. Wie passt das zu einer Sendung über berufsbedingte Macken? Über das, was der Bildungsbürger eine Deformation professionell nennt.
Es geht unmittelbar um den Menschen. Also wir haben ja hier die Skelette liegen. Wir sind unmittelbar an den Menschen dran. Das heißt, so nah an der Vorgeschichte, wie man nur sein kann.
Er deutet auf die ordentlich ausgelegten Knochen auf dem Tisch. Sie gehören einer Frau, die vor 9000 Jahren gelebt hat. Jemand, der auch heute in der Fußgängerzone nicht sonderlich auffallen würde.
Das ist Homo sapiens, so wie wir das auch sind. Aber es sind natürlich zum Teil eben Menschen, die unter anderen Umständen gelebt haben. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Skelett aus.
Es ist ein guter Ort, um einmal nachzufragen, wann das mit derartigen Verformungen angefangen hat. Wie das überhaupt zum Menschen passt.
Ja, man muss sich klar machen, dass die Menschheitsgeschichte über 90% waren wir Jäger und Sammler. Also wir haben noch nicht mal ein festes Dach über dem Kopf gehabt. Das ist eine ziemlich neue Entwicklung. Aus archäologischer Perspektive sind wir da relativ jung in der Lebensweise, die wir als heutige Menschen als völlig normal ansehen. Das ist natürlich nicht der Originalzustand sozusagen.
Der wäre aus der Sicht eines Anthropologen eher so. Vertreter unserer Gattung waren viel unterwegs, in kleinen Verbänden. Da hat jedes Mitglied der Gruppe überall mit Hand angelegt. Feste Anführer gab es wahrscheinlich nicht, genauso wenig wie eingefahrene Geschlechterrollen. Falls jemand eine sonderbare Eigenart hatte, dann konnte man das nicht darauf zurückführen, dass das eben nun mal typisch Faustkeilmacher oder typisch Chef ist. Das gab's nun mal so nicht. Eine egalitäre Gesellschaft. Der Alltag hat bei allen im Großen und Ganzen die gleichen Spuren hinterlassen. Vor allem muskulöse Beine.
Da sieht es dann natürlich anders aus, wenn wir mit sesshaften Menschen zu tun haben. Dort können wir dann eben zum Teil sehr deutlich schon Arbeitsteilung feststellen, dass also Leute bestimmte Tätigkeiten ausgeübt haben oder bestimmte Bewegungsabläufe stärker im täglichen Leben verankert waren als andere.
Und schon geht es los mit der Verformung des Menschen. Orschied erkennt an Knochen aus der Jungsteinzeit, dass die Oberkörper stärker belastet wurden. Dass viel mehr in einer Haltung an einem Ort verrichtet wurde. Zum Beispiel den ganzen Tag Getreide mahlen. Der Anthropologe beugt sich zu einem Schienbeinknochen seiner Sammlung und deutet auf das Sprunggelenk.
Also das ist ungefähr hier unten, also hier an diesem unteren Rand. Und der erweitert sich dann zum Knochen hin. Das heißt, es ist einfach eine Vergrößerung der Gelenkfläche. Das passiert, wenn man eben, wie gesagt, den ganzen Tag in der Hocke sitzt. Also in dem Moment, wo wir Metall verarbeiten bei uns, ist es im großen Stil in der Frühbronzezeit der Fall. Da fangen die Leute an, eben zwangsläufig, weil das eine komplexe Angelegenheit ist. Man muss auf genaue Brenntemperaturen schauen, man muss das Rohmaterial besorgen. Das heißt, in dem Moment hat man so Berufsgruppen wie Händler, man hat eben sicherlich auch den Beruf des Bronzegießers. Ja, also es sind Leute, die müssen über spezielle Fähigkeiten verfügen und ich glaube, das sind sicherlich die Ansätze, wo man sagen kann, da wird es dann schon berufsspezifischer.
Und vielleicht ist das die Epoche in der Menschheitsgeschichte, in der wir anfangen, so mit unseren Tätigkeiten zu verschmelzen, dass sie ganz individuell Einfluss nehmen auf das persönliche Verhalten. Orschid nennt ein Beispiel aus der Eisenzeit, das man schon ein bisschen als Ausdruck einer berufsbedingten Veränderung sehen kann. Eine erste Deformation professionell vielleicht.
Wo wir eben über die Römer Schriftquellen haben, über die Kelten, wissen wir zum Beispiel, dass die keltischen Krieger durchaus eitel waren, dass sie eine bestimmte Optik hatten, dass sie sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten haben und dass sie sehr auf ihr Äußeres bedacht waren. Also das sind sicherlich Dinge, die mit ihrer Haltung, mit ihrem Status, mit ihrer Position als Krieger in der Gesellschaft natürlich etwas zu tun haben. Auf der anderen Seite wissen wir über die normalen Leute wenig.
Was sich halt wirklich verändert hat, ich meine, Beate hatte ja jetzt in der Zeit unserer Beziehung ja verschiedene Berufe. Am Anfang war sie ja erstmal Sozialarbeiterin, jetzt ist sie ja Lehrerin und der Schritt von der Sozialarbeiterin zur Lehrerin ist schon doch deutlich zu merken. Also als Sozialarbeiterin hat sie häufig in Gruppen zu den Personen so eine extreme Nähe gesucht. Und das ist mit dem Lehrersein weggefallen. Also das ist schon distanzierter geworden. Das, finde ich, ist so das Auffälligste.
Was macht der Beruf aus uns? Das fragen sich auch Beate und Olli. Die beiden wohnen in Köln. Dass da etwas passiert, ist für die beiden irgendwie naheliegend. Schließlich geht es um Beschäftigungen, denen wir einen Großteil unserer Lebenszeit widmen. Das macht doch was mit der Person, gehört zu einem. Das sieht man doch in der Familie, bei den Kollegen und Freunden. Ja, und bei sich selbst doch auch.
Also komisch ist schon, dass meine Tante und mein Onkel, die beide Lehrer waren, irgendwie so extrem rechthaberisch sind und auch keine andere Meinung wirklich zulassen. Also es ist schon auffällig.
Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass ich das nicht habe. Ich erlebe das manchmal auch bei den Kollegen, so eine gewisse, dass sie ein bisschen unflexibel auf mich manchmal wirken. Dann, wenn die halt von jeher in diesem Beruf sind und auch so eine Spontanität vermisse ich manchmal bei den Kollegen.
Der Vorgang, der dahinter steht, könnte so aussehen. Wir eignen uns in unserem Arbeitsumfeld Routinen an, mit denen wir unsere Aufgaben erkennen, beurteilen und lösen. Wir lernen, welche Handlungs- und Denkmuster uns weiterbringen. Werden von den Leuten, mit denen wir arbeiten, bestärkt oder korrigiert, genießen Erfolg und Anerkennung. So könnte durch das Berufsleben gewohnheitsmäßig ein bestimmter Blick auf die Welt entstehen. Ein Gefühl dafür, wie wir an Probleme und Situationen herangehen sollten, um sie zu bewältigen. Am Ende wird das tief in den Basalganglien des Gehirns eingeprägt, sodass wir gar nicht mehr darüber nachdenken müssen.
Dadurch, dass du ja eh ein flexibler Mensch bist, irgendwie ist das auch nicht so. Also es kommt das Negative nicht so zum Tragen, aber im Positiven ist es so, also bei einem Kindergeburtstag oder sowas, hast du ein extremes Volumen in der Stimme, hast eine Bestimmtheit in der Stimme und hast auch sowas, also die Kommandos werden in der Regel befolgt von zitternden Kindern, ja.
Am Ende wird diese berufsbedingte Perspektive ganz automatisch eingenommen, egal ob sie in der konkreten Situation angebracht ist oder nicht. Der betreffenden Person fällt es vielleicht nicht sonderlich auf, aber mit ein bisschen Distanz wirkt es schon ziemlich schrullig. Der Beruf, der die Persönlichkeit formt, im Bildungswortschatz gibt es dafür den Begriff der Deformation professionnelle, französisch. Das klingt erstmal kultiviert und viel netter als berufsbedingte Entstellung oder gar Missbildung.
Ich merke natürlich, dass ich professioneller geworden bin. Genau, mir überlege, mit welchem Ziel der Kindergeburtstag laufen soll. Und das ist tatsächlich dann die Grundschullehrerin.
Genau, das gibt es eine Struktur. Und das Ganze hat einen pädagogischen Auftrag.
Absolut. Ja, und dann würde ich sagen, dass tatsächlich mein Beruf sich in meinem Privatleben komplett widerspiegelt. Und das haben auch schon andere Mütter gesagt nachher, ne? Wenn die sagten, alles klar, Grundschullehrerin.
Der Begriff war in der Medizin schon eine Weile im Umlauf, um berufsbedingte Krankheiten zu beschreiben. Dafür gibt es zahlreiche Belege in Fachzeitschriften des 19. Jahrhunderts. Missbildungen bei Schäfern und Seilern oder eine Hockerfacette der Gelenke. Auch die wäre so bezeichnet worden, diese Verformung des Fußgelenks bei den Steinzeitmenschen durch die Hockstellung beim Arbeiten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verwenden den Begriff Deformation professionelle auch Intellektuelle, Künstler, Völkerrechtler, Militärhistoriker und Pädagogen, wenn sie sich kritisch mit beruflichen Verhaltensmustern beschäftigen und Fehlentwicklungen darauf zurückführen. In den 1920er und 1930er Jahren verbreitet sich der Ausdruck rasant. Ein Modewort. So schön nasal und abwertend, aber noch mit einer Restschärfe der ärztlichen Diagnose.
La déformation professionnelle du fonctionnaire, c'est peut-être une expression inexacte, où l'aspect du fonctionnarisme désagréable au public est trop marqué. Pour être juste, il conviendrait de parler seulement d'une adaptation du fonctionnaire à sa profession.
Der belgische Soziologe Daniel Warnot mag den Begriff nicht sonderlich, als er ihn 1937 in seinem Aufsatz »Bürokratie und Beamtentum« verwendet. Er ist ihm zu ungenau. Warnot beschäftigt sich mit dem schlechten Image der Leute in Verwaltungen und spekuliert, warum Beamte bisweilen so menschenfern penibel agieren und so eingenommen sind von ihrer eigenen Wichtigkeit. Stellvertreter staatlicher Macht mit engem Handlungsspielraum und großem Gruppendruck, beobachtet Warnot. Bewerten will er das nicht. Er schreibt, dass es treffender ist, von einer Adaption, einer Anpassung an den Beruf zu sprechen. Und die sei ja ganz normal, weil sich der Mensch an seine Umwelt anpasse.
Also bei mir ist ja ein bisschen komplizierter, weil ich ja drei Berufe ausführe. Ne? Also ich bin ja quasi angestellter Professor, dann bin ich Regisseur und ich bin Cutter. Also wenn ich mehrere Monate nur geschnitten habe, bin ich deutlich zurückgezogener. Auch in Gesprächen irgendwie ergreife ich deutlich weniger das Wort, als wenn ich Regie führe. Und als Professor ist es nochmal anders. Einmal ist quasi der Sprachgebrauch anders. Der ist schon auch negativ formuliert gestelzter, aber eben auch so, dass man guckt, dass man halt niemanden nicht mitnimmt. Ne?
Deformation professionell habe ich mich wissenschaftlich noch nicht mit beschäftigt, aber ich stelle mir darunter was vor, und zwar die Frage, inwiefern das berufliche Alltagsleben jetzt mein Privatleben beispielsweise beeinflusst, überzieht in, sagen wir mal, Werthaltungen, Handlungsroutinen und Mustern, die ich beruflich auch an den Tag legen muss, inwiefern sich sowas auf meine generelle Haltung und Einstellung oder Persönlichkeit auswirkt.
Es wird Zeit für ein bisschen moderne Wissenschaft bei einem Thema, zu dem praktisch jeder etwas beitragen kann, weil er jemanden kennt, von dem er sagt, der Beruf hat ihm einen Stempel aufgedrückt. Aber das zweifelsfrei festzustellen, ist eine komplexe Angelegenheit. Wir sind wieder bei den Beamten oder aus der Sicht eines Anthropologen vielleicht den Kriegern. Eva Groß lehrt und forscht an der Akademie der Polizei in Hamburg.
Meine Gedanken dazu mit Blick auf den Polizeiberuf im Vergleich zu anderen Berufen gehen in diese Richtung, dass ich denke, dass dort dieses Phänomen deutlich stärker vorliegt, weil diese Berufe, die Gefahrengemeinschaften beinhalten, die auch Anwendung von Gewalt beinhalten, dass die einen deutlich stärkeren Einfluss auf die soziale Identität insgesamt haben, als jetzt beispielsweise ein Job als Sekretärin oder als Buchhalterin oder sowas, ja, weil ich einfach in Situationen bin, wo die Kolleginnen und Kollegen sich 100% aufeinander verlassen müssen können und dadurch eben dieser Zusammenhalt in den Kleingruppen, in den Subkulturen sehr, sehr stark ist, und das strahlt aus auf die gesamte soziale Identität auch im privaten Bereich deutlich mehr als in anderen Berufsbereichen.
Die Forschung zeigt, dass unter Polizisten bestimmte Einstellungen weiter verbreitet sind als im Rest der Bevölkerung. Die Die wenigen Studien dazu deuten an, dass sich in der Polizei mehr finden, die autoritäre Einstellungsmuster zeigen. Sie finden also ein hartes Durchgreifen gut, begrüßen hierarchische Strukturen und misstrauen Menschen, die sie für Migranten halten. Aber das könnte natürlich alles auch daran liegen, dass die Polizei aufgrund ihrer Struktur gerade eher autoritär eingestellte Personen anzieht. Ein Henne-oder-Ei-Problem.
Die Selektionshypothese besagt letztlich, dass Menschen von einer Organisation aufgrund ihres Images, ihrer Werte und ihrer Kultur angezogen werden und diese Kultur diese Menschen dann auch auswählt. Die Polizei ist eine autoritär strukturierte, hierarchisch strukturierte Organisation, was sie auch sein muss, weil sie ja schnell reagieren muss. Dann wäre die Hypothese, okay, dann zieht sie eher Personen an, die eine hohe soziale Dominanzorientierung haben, einen hohen Autoritarismus. Und die Sozialisationshypothese dagegen würde sagen, dass eben im Laufe der beruflichen Ausbildung und der Berufspraxis sich die Werte des Individuums den organisationskulturellen Werten anpassen, ne? Dass das mehr so ein längerfristiger Prozess ist.
Was war zuerst? Die Person oder die Deformation? Was ist eigentlich die Veränderung und hängt sie wirklich mit dem Beruf zusammen? Eva Groß hat Studierende der Hamburger Polizeiakademie zur Ausländerfeindlichkeit und Autoritätshörigkeit befragt. Die Forscherin hat festgestellt, dass sich der aktive Polizeidienst auf viele Bereiche unterschiedlich auswirkt. Auch andere Studien zeigen das. Mit Blick auf die Einstellung zu Minderheiten, aber auch bei Dominanz- und Autoritätshaltung sind die Ergebnisse problematisch.
So viel dazu. Deformation professionell, würde ich sagen, ist da ein gutes Beispiel für.
So, wo sind wir jetzt?
Ja, das ist wahrscheinlich das größte Gebäude in Heilbach, Gasthaus mit Metzgerei. Und ja, diesen Laden, den haben wir 1987 gebaut. Ich glaube, das ist für mich, das ist meine Frau, wir machen ein Interview.
Ja. Heilbach ist ein kleines, ordentliches Dorf, ziemlich im Osten Bayerns. Straubing ist nicht weit weg. Hier wohnen die Reiners. Alois ist Metzgermeister, unter anderem. Und seine Frau Gabi verkauft die kunstvollen Fleischprodukte in der appetitlichen Theke.
Wir machen mal alles. Selbst bis auf ein paar Rohwurstsorten, also sämtlichen Schinken, sämtliche Wurst, wird alles in der eigenen Metzgerei produziert.
Was macht der Beruf Metzger mit einem?
Sag mal, bei mir ist es so, dass ich gerne Fleisch und Wurstwaren esse. Es sollte bei mir zumindest einmal täglich irgendwas Wurstiges oder Fleischiges mit dabei sein. Wobei wir, die gesamte Familie, schon die beiden Fastentage Aschermittwoch und Karfreitag einhalten. Also da gibt es definitiv kein Fleisch.
Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen?
Oh, ich bin nicht so gut im Reden wie mein Mann.
Sie haben ja bei Ihrem Mann miterlebt, dass er vom Metzger zum Politiker geworden ist, zum Bürgermeister und jetzt Bundestagsabgeordneter. Kann man da eine Veränderung im Menschen feststellen?
Ja, kann man, auf jeden Fall. Ja, jetzt ruhiger geworden. Also ich glaube, dass er auch die Nerven besser, auf jeden Fall ruhiger, gell? Gelassener oft. Ja.
Dankeschön, tschüss.
Wiederschauen, bitte noch. Dankeschön.
Ist das nicht eine super Idee, mit einem Besuch gleich drei Fragen abzuhaken? Was macht der Beruf aus einem? Wie nimmt man den in den nächsten mit? Und was kommt am Ende dabei raus? Und das Ganze noch bei einem aufsteigenden Bundestagsabgeordneten. Von der Fleischerei zum Vorsitzenden des Finanzausschusses, Alois Reiner von der CSU. Wo wir Bürger uns doch ständig fragen, wie ticken unsere Entscheider und welche Prozesse finden bei ihnen statt, wenn sie ihre Position erkämpft haben.
Das ist vielleicht beim Handwerker ein Stück weit anders, wie zum Beispiel beim Juristen, der diskutiert da vielleicht noch ein Stück weit länger.
Das sind doch beruflich bedingte Deformationen, die uns alle etwas angehen. Das Interview, das alles zum Thema Deformation professionell erklärt. Davon träumt man als Journalist. Mit einem Augenzwinkern, der Metzger im Parlament. Das gibt Klicks.
Also selbst Handwerker könnten ein Land nicht ganz anders machen, wie es jetzt ist. Vielleicht würden manche Entscheidungen schneller und pragmatischer fallen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Unserem Land würde es mit Sicherheit genauso gut gehen wie jetzt. Davon bin ich überzeugt.
Ein schönes Schlusswort. Aber für mich als Journalist bei einem Qualitätsmedium geht es jetzt erst richtig los. Da muss es dann ein bisschen mehr sein als so ein netter Einzelfall. Das große Ganze erklären, darunter mache ich es nicht. Dabei helfen dann immer Expertinnen. Gelernt ist gelernt. Hier kommt die Basler Politikwissenschaftlerin Stefanie Beiler ins Spiel.
Ja, ich denke, so ein Beruf prägt natürlich die Anmelder, die haben ein gewisses Interesse, so zu arbeiten, wie sie das gewöhnt sind. Sie bringen viel Fachexpertise mit rein. Bei Lehrerinnen und Lehrern, da erwarten wir einerseits Fachkenntnis, aber natürlich auch ein gewisses Interesse, so den eigenen Berufsstand zu sichern und das eigene Budget zu erhöhen, weil sie ja immerhin noch in den meisten Fällen für den Staat arbeiten. Wir erwarten auch beispielsweise von Leuten mit Wirtschaftserfahrung, dass sie eben auch da die Interessen der Wirtschaft eher berücksichtigen. Und in einigen Fällen können wir das auch tatsächlich zeigen.
Beiler beschäftigt sich seit einem Vierteljahrhundert mit den Karrieren und dem Entscheidungsverhalten von Parlamentariern. Menschen, die so intensiv wie kaum eine andere Gruppe von Wissenschaft und Öffentlichkeit beobachtet werden. Wir wissen immer genauer, wer mit welchem Hintergrund welche Interessen vertritt. Dass es etwas ausmacht, wie hoch der Anteil von Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund im Bundestag ist. Welchen Politikstil die Berufe und Ausbildungen mit sich bringen, wäre vielleicht auch ganz interessant, denn die gewählten Volksvertreter sind zu einem großen Teil Juristen, Lehrer und Beamte.
Wahrscheinlich bin ich da nicht die Richtige, das zu beurteilen.
Das liegt nicht an ihr. Es fehlt einfach die Forschung dazu. Außerdem gibt die Politikwissenschaftlerin zu bedenken, mildern die Mitarbeiterstäbe in Parlament und Ministerien solche Einflüsse wahrscheinlich ab. Also wieder vor allem Juristen. Was bleibt, ist die Frage, wie das Politikersein auf die Einzelnen zurückwirkt. Für Stefanie Beiler ein überaus spannendes Feld. Sie weiß, dass Politiker und Politikerinnen eher extrovertierte Gestalten sind, gute Netzwerker mit hoher Frustrationstoleranz und Belastbarkeit. Sie wollen gestalten, genießen Aufmerksamkeit, Privilegien und Macht. Was macht das mit ihnen?
Die überhaupt nur einmal zu einem Interview zu kriegen, ist schon wahnsinnig schwer. Ein zweites Mal noch mal schwerer, damit man so Veränderungen über Zeit messen kann. Und das ist sehr, sehr selten bisher gelungen. Die Studien, die ich dazu gefunden habe, die basieren auf 45 Interviews, also von Leuten, die bereit waren, zweimal bei der gleichen Umfrage teilzunehmen zu zwei Zeitpunkten. Also das ist dann wirklich sehr wenig Datenbasis.
Beiler würde liebend gern in einer Studie dieselben Politikerinnen und Politiker mehrere Jahre begleiten. Die Aussichten dafür sind schlecht. So bleiben nur die vielen anekdotischen Schlaglichter auf das Politikersein. So etwas wie Herr Linde Kölbels Dokumentation von den Spuren der Macht, in denen man die Merkels, Fischers und Schröders dabei betrachten kann, wie sie faltiger werden und die davon erzählen, wie sich das Politikleben angefühlt hat. Das ist unterhaltsam, aber natürlich keine Wissenschaft. Wobei, wenn es um die Auswirkungen von Macht auf die Persönlichkeit geht, wir tappen da nicht ganz im Dunkeln. Dazu gibt es brauchbare Daten. Dass Chefs mehr Kekse vom Teller nehmen als Untergebene etwa. Dass Machtgefühle Empathie verhindern und Leute im dicken BMW eher Zebrastreifen missachten, als wenn sie im Kleinwagen sitzen, das ist belegt. Eine Deformation durch Macht, aber völlig berufsunabhängig.
Natürlich verändert dich das. Ne? Also gerade in jungen Jahren ist es vielleicht für den einen oder den anderen schwierig, das auch einzusortieren. Du bist überall Herr und Frau Abgeordnete, hin und her und rauf und runter. Ich kann an die jungen Kolleginnen und Kollegen nur appellieren, dass sie sich das nicht zu stark zu Kopf steigen lassen. Das ist, die Gefahr ist da.
Mein Mann ist Rechtsanwalt. Also mir fällt es auf, wenn wir Diskussionen haben, wo wir vielleicht auch sehr unterschiedliche Meinungen haben, beschwere ich mich manchmal und sage, also wir sind ja nicht im Gerichtssaal, weil ich das Gefühl habe, dass er mich durch so eine Fragetechnik so irgendwie irgendwann so in die Ecke drängt, dass ich nur noch im Endeffekt so hingeführt werde, dass ich dann nur noch zum Schluss das sagen kann, was er auch von mir hören will.
Ja, ich kenne ja meinen Vater nicht ohne seinen Beruf, deswegen ist es natürlich schwierig zu sagen, woran es jetzt liegt. Aber ja, er hat schon die Eigenschaft, dass er schon Diskussionen gerne gewinnen will.
Aber zumindest kann ich sagen, dass ich das am Anfang nicht so empfunden habe, dass er so ein, ja, so ein Auftreten hatte.
Ja, was war der eine Spruch? Eigentum ist das Recht, andere von der Nutzung eines Dinges auszuschließen.
Stimmt, und wir hatten auch mal im Kühlschrank eine Weile aus dem bürgerlichen Gesetzbuch den Paragraphen hängen, dass Kinder verpflichtet werden können von ihren Eltern, dass sie zu Hause helfen müssen.
Zur Hilfe in Haus und Hof.
Genau.
Es wird Zeit, ein bisschen Abstand zu nehmen zu den alltäglich registrierten Macken bei uns und unseren Mitmenschen, die wir mit dem jeweiligen Beruf zusammenbringen.
Ja, gern. Mein Name ist Silke Müller-Hermann. Da geht's schon los, wird schon interessant, als was man sich dann vorstellt. Ich bin von Hause aus Soziologin, das ist wahrscheinlich auch das Prägendste für mein Denken jetzt. Ich bin aber an der Hochschule für Soziale Arbeit Dozentin.
Was wäre denn Ihre Deformation professionell?
Ich merke das auch manchmal, dass ich nicht gut damit zurechtkomme im Alltag, wenn Aussagen für mich keinen Sinn ergeben. Dann möchte ich das gerne verstehen, wieso das dazu kommt, dass das für mich keinen Sinn ergibt und was da fehlt. Aber dann reiße ich mich am Riemen, wenn ich merke, das ist sozial unangemessen.
Auch wenn sich die Berufssoziologin anfangs gerne auf die Idee mit der Deformation professionell einlässt, wird sie bald immer skeptischer. Dass es sowas gibt, das gilt eigentlich als weithin akzeptiert. Warum eigentlich? Das reizt die Wissenschaftlerin. Was wissen wir, mal abgesehen vom Spezialfall der Polizisten, denn eigentlich gesichert über den Effekt der beruflichen Sozialisation auf unsere Persönlichkeit? Passiert da wirklich etwas, das einen verformt, das einen irgendwie unnatürlich macht? Ihres Wissens gibt es keinerlei Fallstudien, die sich dem Thema über Jahrzehnte hinweg gewidmet haben.
Das müsste man mal prüfen, welche Regeln in einem Beruf unhinterfragt Geltung beanspruchen. Die müsste man identifizieren und schauen, ob die von den Personen, die diese Berufe ausüben, im Privaten auch in Anschlag gebracht werden. So. Das müsste man identifizieren und schauen, wie eignet sich das auch, das ins Private zu übertragen. Und da müsste man wahrscheinlich mal kontrastieren, Felder, die jetzt näher am Privaten vermeintlich sind und Felder, die weiter weg sind. Ja, wo zeigt sich das genau? Also, sagen Sie doch mal ein Beispiel. Vielleicht können wir es uns erschließen. Das ist doch jetzt ganz interessant.
Also.
Wo ist da das Problem? Sehen wir denn nicht jeden Tag Effekte der beruflichen Verformung um uns herum? Bei Polizisten, Lehrern und Handwerkern?
Das sind ja die Personen, die wir bei ihrer beruflichen Tätigkeit beobachten können. Polizistinnen, Polizisten, Lehrerinnen, Lehrer. Handwerkerinnen, Handwerker sind alles Leute, mit denen haben wir in unserem Alltag zu tun. Die Chemikerinnen, den Chemiker im Labor, die sehen wir nie. Scheint mir schon ziemlich evident, dass wir uns da einfach Bilder gemacht haben aus der persönlichen Erfahrung auch. Und die gilt es, dafür würde ich plädieren, die gilt es immer kritisch zu hinterfragen. Denn meine eigene Erfahrung mit einem ganz kleinen Ausschnitt von Berufsangehörigen lässt sich ja nicht ohne weiteres übertragen auf den gesamten Berufsstand.
Wir sehen, was wir erwarten und reagieren wie gewohnt darauf. Das macht uns den Alltag leichter, wird aber den Menschen, mit denen wir zu tun haben, nicht wirklich gerecht. Machen wir es uns nicht zu leicht, wenn wir nach dem Skurrilen im Outfit der Kunstlehrerin und dem Grobschlächtigen beim Fleischer suchen oder den Aktenhengst im Juristen aufspüren?
Welche Bilder, Deutungsmuster führen dazu, zu diesen Zuschreibungen und wie kommen die zustande und welche Berechtigung haben die?
Wenn der Beruf den Menschen formt, wie fein soll man das mit der Beschreibung der Deformation treiben? Die Bundesanstalt für Arbeit klassifiziert 18.700 Berufsbezeichnungen in ihrer Datenbank, von der Abbrucharbeiterin bis zur Zytologieassistentin. Jeder Mensch bringt sein eigenes Set an Eigenschaften ein. Unendliche Kombinationen.
Das ist jetzt wieder etwas, kommen wir wieder zurück zu meiner eigenen Deformation professionell. Was ich jetzt gerade gemacht habe in unserem Gespräch, ist Komplexität zu erhöhen. Aber eigentlich war, glaube ich, die Aufgabe, Komplexität eher zu verringern.
Die Soziologin nimmt aber doch noch einen Anlauf zur Vereinfachung. Eigentlich sei dieses Thema von der falschen Seite aufgezogen. Sie will gar nicht in Abrede stellen, dass berufliche Praxis Einfluss auf die Persönlichkeit nimmt, aber vor allem sei es doch so, dass eher die Tätigkeit gewechselt wird als der Charakter. Das ist übrigens auch der Eindruck, der von vielen Fachleuten im Personalwesen geteilt wird. Silke Müller-Hermann verweist auf ihre Untersuchungen auf dem Gebiet der sozialen Berufe.
Und für die würde ich behaupten, dass das, nochmal zum Henne-Ei-Problem, dass da die Disposition, etwas Bestimmtes zu tun oder das Interesse an etwas Bestimmten zuerst da ist und dann dazu passend einen Beruf gesucht wird oder dass die Berufswahl zumindest davon mitbestimmt ist. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern auf alle Tätigkeiten, deswegen ist mir das wichtig, eine bestimmte Gruppe von Berufen da abzugrenzen. Es kann natürlich ganz andere Gründe auch geben, die zu so einer Berufswahl führen. Interesse und Neigung ist jetzt was sehr Luxuriöses, ne? Also das ist mir schon bewusst.
Vielen Dank.
Vielleicht überlegen Sie sich das nächste Mal, wenn auch ein interessantes Thema, wie persönliche Überzeugungen, die eben genau andersrum die Berufstätigkeit mitgestalten oder verunstalten.
Jetzt sagen Sie mir dann noch irgendwie so einen griffigen Ausdruck dafür, wie man das da nennen könnte.
Analog zu Deformation. Deformation privée.
Deformation privée.
Ja, das ist auf Hauptsache Französisch.
Das war das Feature von Heiner Kiesel über die Deformation professionell, was der Beruf aus uns macht. Es sprachen Tonio Arango und Henri Town, Technik Hermann Leppich, Regie Frank Merfort, Redaktion Martin Meyer.